Ich bin vorher nicht aufgestanden, weil ich sowieso hierher musste, um Grüße auszurichten. Die Schwägerin und mein Bruder haben heute Morgen sich gemeldet, sind beide erkältet. Sie wären gerne gekommen, aber sie wollen auch keinen anstecken. Bis zum nächsten Mal haben sie uns versprochen, wenn es geht, sind sie wieder da. Ja, bei dem Predigttext, der angegeben ist, habe ich echt überlegt, weil es normalerweise Nils sein Thema wäre für die nächste Bibelstunde. Ja, wir betrachten nämlich in der Bibelstunde den Römerbrief, sind schon fast durch, also schon mit dem Kapitel 12 durch und kommen jetzt ins 13. Kapitel. Und der Predigttext ist angegeben, Kapitel 13, vom Vers 8 an. Seid niemanden etwas schuldig, außer, dass ihr euch einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Seid niemand etwas schuldig. Und eigenartigerweise habe ich bei den Auslegern immer gleich das Erste gefunden, es geht ums Geld. Ja, seid niemand etwas schuldig. Bezahlt eure Rechnung, haltet keine Schulden zurück und so weiter und so fort. Und das geht dann, ja, wir können ja nicht alles gleich bezahlen. Das Wassergeld und der Strom und das alles verbrauchen wir ja schon und dann kommt erst die Rechnung, dann sind wir schon wieder schuldig, aber wir müssen das alles begleichen. Es mag schon so sein, dass wir auch in materiellen Dingen niemandem etwas schuldig bleiben. Aber ich denke, Paulus hat weiter gedacht als an die finanziellen Schuldigkeiten, die wir einander auch erfüllen müssen. Ich denke mal, es kann auch sein, dass jemand unsere Hilfe braucht und wir einfach sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Es interessiert mich das, was dich bedrückt. Es interessiert mich, wie du mit deiner Arbeit fertig wirst. Damit wären wir auch dem Nächsten etwas schuldig. Das ist so eine ganz persönliche Beziehung. Aber wir haben als Gemeinde auch einen Auftrag. Und auch da gilt es, und das habe ich bei keinem Ausleger gefunden, und auch da gilt es, dass wir der Welt gegenüber eine Schuldigkeit haben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das sind Dinge, die uns als Aufgabe aufgetragen sind, wo wir auch eine Schuldigkeit haben, weil Jesus uns das so gesagt hat. Aber Paulus schränkt auch ein, es gibt eine Sache, in der ihr schuldig bleiben dürft. Nämlich in der Liebe. Komisch. Wir sagen doch immer, die Liebe ist das Vollkommene. Und wir wollen uns doch auch bemühen, in der Liebe zu leben. Und wie kann Paulus jetzt sagen, bleibt niemand etwas schuldig außer der Liebe? Ich glaube, wenn ich oder wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich genug geliebt, jetzt habe ich all das erfüllt, was da geschrieben steht, dann sind wir tot. Nicht in unserem Körper, aber in unserer Seele, in unserem Leib. In unserem, nicht im Leib, sondern in der Seele, in unserem Geist. Denn die Liebe ist eine Aufgabe, die wir, solange wir es können, bis zum letzten Atemzug üben müssen. Damit werden wir nie fertig. Und genau das meint Paulus. Er will damit nicht unsere Liebe schwächen und sagen, ihr könnt ruhig zurückhalten. Nein, er will damit sagen, damit werden wir nie fertig. Damit werden wir immer schuldig bleiben, unserem Nächsten und der Welt gegenüber. Wenn wir unserem Nächsten in dieser Liebe begegnen, dann schreibt Paulus, dann habt ihr das Gesetz erfüllt. Und damit bezieht er sich auf das alttestamentliche Gesetz. Wir haben es ja gehört, das, was Gott dem Mose schon dem Volk Israel gegeben hat, du sollst nicht. Und das haben wir alles so gehört. Und damit ist prinzipiell all das gemeint, was menschliche Gemeinschaft zerstört. Du sollst nicht Ehe brechen, zerstört Gemeinschaft. Du sollst nicht töten, zerstört Gemeinschaft. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht boshaft über andere reden. Denn all das zerstört Gemeinschaft. Und darum sagt Paulus, wenn ihr euch liebt, dann könnt ihr das gar nicht tun. Wenn ihr wirklich einer dem anderen in Liebe begegnet, dann ist das alles klar erledigt und erfüllt. Es ist schon ein Problem mit der Liebe, denn wir unterscheiden ja vielfach die menschliche, zwischenmenschliche Beziehung, die Liebe, Ehepartner, Eltern zu den Kindern. Das sind alles natürliche Dinge, die da sind und die auch gut sind. Es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Und wo es nicht so ist, da sehen wir eben, dass es ganz schlimme Folgen hat. Aber es geht bei Paulus immer um die andere Liebe, um die göttliche Liebe. Die sogenannte Agape. Und das ist eine Sache, die nicht in erster Linie mit Gefühl zu tun hat. Zwischenmenschliche Beziehung fängt meistens mit Gefühlen an. Ich weiß nicht, ob ich da eine Ausnahme bin, aber das ist wohl so. Wenn sich zwei Menschen sehen, junge Leute, Mann und Frau, dann fängt da erst einmal Gefühl an. Das ist auch normal. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber göttliche Liebe hat eben nichts mit diesen Schmetterlingen im Bauch zu tun. Göttliche Liebe, die wir leben sollen, die uns eben auch dazu führt, dass wir vor Gott und vor unserem Nächsten nicht schuldig werden, ist eine Willensentscheidung. Ich will das praktizieren. In der Bergpredigt sagt Jesus, du sollst, ihr wisst, dass geschrieben steht, du sollst deine Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Steht aber so nicht da. Im dritten Buch Mose steht ganz eindeutig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Punkt. Und das andere, da steht eben nicht geschrieben, das haben die anderen gesagt. Das ist so zu einer Redewendung in Israel geworden, du sollst den Nächsten, wenn er dein Feind ist, sollst du ihn hassen. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Wo bleibt denn da das Gefühl, wenn ich diesem Auftrag gerecht werden will? Habe ich ein gutes Gefühl für den, der mich hasst? Habe ich ein gutes Gefühl für den, der mir übel nachredet? Habe ich ein gutes Gefühl für den, der mir die Sachen wegnimmt? Ich sage nein. Wenn es euch anders geht, dann wäre das vielleicht auch vorteilhaft. Aber ich von mir aus, von meiner Persönlichkeit aus, habe da keine guten Gefühle. Und wenn Jesus uns hier sagt, und Paulus sagt auch im Auftrage Jesu genau dieses Wort, dass ja immer wieder in der Bibel steht, an ganz verschiedenen Stellen, sagt er uns, dass wir uns dazu überwinden müssen. Und das nicht aus uns heraus. Ich kann das nicht. Aus meinem fleischlichen Wesen heraus kann ich das nicht. Ich kann es nur im Auftrage Gottes versuchen. Unter der Voraussetzung, wenn mir bewusst ist, dass ich von Anfang an ein Feind Gottes war, dass ich mit meiner Schuld und Sünde mitverantwortlich bin, dass Jesus Christus am Kreuz sterben musste, dass er diese Liebe für uns, die wir seine Feinde waren, für mich dort am Kreuz vollendet hat, dann ist das nur diese einzige Voraussetzung, die dann auch in vielen oder in manchen Versuchen Gelingen schenkt. Aber es ist ein Auftrag. Denn, so schreibt es Paulus, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Du sollst nicht Hass mit Hass erwidern. Du sollst nicht Schimpfwort mit Schimpfwort erwidern. Wir kennen diese Bibelstellen, die es uns immer wieder sagen, wie wir uns auch als Kinder Gottes zu verhalten haben. Und damit Wenn uns das gelingt und wenn wir uns danach ausstrecken, dann ist das die Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz, so schreibt Paulus, ist nicht aufgehoben. Und Jesus sagt selber, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und für uns, die wir wissen, dass wir nach des Gesetzes Werken nicht selig werden können, ist das Gesetz immer wieder der Maßstab, um uns selbst zu erkennen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir Vergebung brauchen, wo wir uns an Christus wenden dürfen, dass seine Vergebung mir und uns gilt. Warum legt Paulus so viel Wert, den Römern das zu schreiben? Und damit kommen wir auf den Blick Advent. Das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, vom Schlaf aufzustehen. Unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ich kenne es schon von Kindheit an. Es wurde uns immer wieder gesagt, die Weltuhr ist 5 Minuten vor 12. Es ist nur noch eine ganz kurze Zeit, bis Jesus wiederkommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit die Weltuhr vorgerückt ist. Ob es noch 5 Minuten sind im Maßstab Gottes oder ob es noch 1 Minute ist oder auch nur 1 Stunde ist, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht wichtig, dass wir das wissen. Aber ihr wisst, dass die Stunde nahe ist. Und darum ist es Zeit, aufzustehen und aufzuwachen. Wir haben letzten Sonntag von den 10 Jungfrauen gehört. Die sind alle eingeschlafen, sind alle müde geworden. Steht auf, werdet wach, spürt, dass ihr immer wieder darauf bedacht sein müsst, dass ihr empfindet, dass die Stunde, in der Gott uns ruft, nahe ist. Jesus sagt es seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Steh auf vom Schlaf, steh auf, der du schläfst, und wache auf von den Toten, so wird dich Christus erlösen. Ich schließe mich mit ein. Dass wir uns das auch sagen müssen, wach zu werden. Bewegt es mich, bewegt es uns, wenn Jesus Christus plötzlich wiederkommt, was mit der ganzen Welt wird? Sind wir wirklich wach im Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Oder sind wir so in die Lethargie, in die Schläfrigkeit? Na ja, wir können es sowieso nicht ändern, also lassen wir das mal lieber sein. Wach aus dieser Gleichgültigkeit. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Und ich sage es immer wieder gern, Advent ist nicht auf die Wochen vor Weihnachten festgelegt. Der göttliche Advent, der Advent, den Christus uns sagt, ist der: Seid bereit, denn ihr wisst nicht Zeit und Stunde. Wenn ihr wissen würdet, oder wenn der Hausherr wissen würde, wann der Dieb kommt, dann würde er wachen. Und warum sagt uns Jesus nicht die Stunde, dass wir dann wachen sind? Warum sagt er uns nicht, in 2 Jahren und 3 Tagen bin ich denn da? Wie würden wir denn unser Leben führen? Nur dann haben wir ja noch 2 Jahre Zeit. Und wenn wir dann die letzten 3 Tage nutzen, um uns wirklich auf Christus zu besinnen, dann ist ja alles gut. Das erinnert mich so an eine Floskel, die im Volksmund, ich weiß nicht, ob es heute noch üblich ist, aber früher war es sehr häufig gesagt: Fröhlich gelebt, selig gestorben. Wisst ihr, wie es weitergeht? Ist dem Teufel die Rechnung verdorben. Und wenn ich genau den Termin wüsste, wann Jesus wiederkommt, oder wenn ich genau wüsste, wann Jesus mich persönlich abruft, was würde mich dann das alles interessieren? Muss ich dann die ganze Zeit so sein, als wenn es jeden Moment passiert? Nun, da kann ich doch erstmal ganz ruhig alles angehen lassen. Aber genau das will Jesus nicht. Und darum sagt er uns nicht, wie weit wir seiner Wiederkunft nahe sind. Er kommt. Das steht fest. Und darum gilt es uns, für uns wachsam zu sein. Und weil das so ist, schreibt Paulus: Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Kennen wir die Waffen des Lichts? Ich lese uns nochmal vor zur Erinnerung. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Legt ab, zieht an, seid gerüstet. Und nur eins möchte ich herausgreifen noch und als Schluss sagen: Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und was hilft ein Schwert, das nicht mehr scharf ist? Was hilft ein Schwert, das mutwillig stumpf gemacht wird? Oder was hilft ein Schwert, wie es Kinder zum Spielen bekommen, das aus Gummi ist? Damit können wir in dem Kampf nicht bestehen. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das da trennt, Seele und Geist, Leib und Geist. Das Wort Gottes will uns ganz in seine Nachfolge rufen und will, dass wir daran festhalten, uns durch nichts und niemand davon abbringen lassen. Und das Wort Gottes ist nun mal so. Und da ist keine Seite und kein Satz zu viel drin. Aber auch nicht zu wenig, dass wir sagen müssen, ja, wir können ja nicht erkennen. Es ist alles drin. Und darum lasst uns festhalten am Wort Gottes. Amen.